bei uns zu Gast. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Zur Sendung bei uns zu Gast aus dem Radio Maria Studio in Innsbruck begrüßt Sie alle ganz herzlich Magdalena Plattner. Auf die Feststellung, dass der Fahneneid auf Hitler nichts Unerlaubtes sei und Hitler der Vertreter der gottgewollten Autorität sei, antwortete Pater Rheinisch: Hitler ist in Österreich eingebrochen. Ich lebe und sterbe als Österreicher. Wenn ich an die Kinder und Jugendlichen denke, schreit mein Herz auf, dass sie den statt Christus anbeten sollten. Viele wollten Pater Rheinisch umstimmen, doch den Eid auf Hitler zu leisten. Noch am 1. August 1942, kurz vor seiner Hinrichtung, lässt der katholische Feldbischof ausrichten, er bitte ihn kniefällig, den Eid doch noch zu leisten. Pater Franz Rheinisch bleibt aber trotz des Todesurteils und der vielen Schikanen im Gefängnis bei seinem Entschluss, den zu dieser Zeit fast niemand nachvollziehen kann. Nur seine Eltern und Pater Kentenich von der Schönstadtbewegung sowie einer der Gefängnispfarrer verstehen ihn. Pater Franz Rheinisch hätte anders als bei Edith Stein oder Maximilian Kolbe bis zuletzt mit der Änderung seiner Entscheidung sein Todesurteil oder Todesschicksal wenden können. Er ist der einzige katholische Priester, der den Eid auf Hitler verweigerte. Am 28. Mai 2013 wurde nun das Seligsprechungsverfahren für den Tiroler Pater Franz Rheinisch auf Bitte der Palutinerprovinz in der Diözese Trier eröffnet. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dem Postulator im Seligsprechungsprozess von Pater Franz Rheinisch mit Pater Professor Dr. Heribert Niederschlag telefonisch verbunden bin. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Vielen Dank, dass Sie sich heute für diese Sendung Zeit nehmen. Stimmen wir uns mit ein paar Takten Musik darauf ein. Sie hören die Sendung bei uns zu Gast bei Radio Maria, heute zum Thema Pater Franz Rheinisch, Märtyrer des Gewissens. Wir sind verbunden mit dem Postulator im Seligsprechungsprozess von Pater Franz Rheinisch, mit Pater Professor Dr. Heribert Niederschlag. Pater Niederschlag, Sie haben 2003 ein Buch über Pater Franz Rheinisch verfasst mit dem Titel Prophetischer Protest, der Entscheidungsweg von Pater Franz Rheinisch. Wann sind Sie überhaupt zum ersten Mal auf Pater Rheinisch gestoßen und wie ist es dann gekommen, dass Sie sich mit ihm begonnen haben, auseinanderzusetzen?
Das war bereits Ende der 60er Jahre. Da wurde ein Fernsehfilm ausgestrahlt über die Märtyrer des Hitler-Regimes. Vor allem die Priester, die unter Hitlers Tribunalen zum Tode verurteilt und dann hingerichtet wurden. Ich selbst hatte durch meine Lehrer, ich habe in Fallenda an unserer Hochschule studiert und die Lehrer haben durchweg den Fahneneid geleistet und durch diese Lehrer habe ich nichts von Pater Rheinisch gehört. Das war eine ungewöhnliche Entscheidung durch Pater Rheinisch, denn der Krieg wurde, und das war eine geradezu dämonische Verführung durch die Nazi-Propaganda, der Krieg vor allem gegen Russland wurde verkündet als ein Krieg gegen den atheistischen, aggressiven, antichristlichen Bolschewismus. Und ein Bischof hat sogar geschrieben, wer als katholischer Priester in diesem Krieg fällt und wer überhaupt als katholischer Christ in diesem Krieg stirbt, der ist ein Märtyr. Pater Reinisch, derjenige, der die Stirn hatte, die diesen Krieg als einen Unrechtskrieg zu apostrophieren und vor allem den Kriegsherrn, den obersten Befehlshaber, eben Adolf Hitler, als Verbrecher, sogar als Satan zu sehen. Und er kommt sehr schnell zu der Entscheidung, auf den einen Eid zu leisten. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und das war so Ende der 60er Jahre. Dann verlor sich das ein wenig und ich habe dann Moraltheologie studiert, promoviert und wurde auch hier Moraltheologe, habe über 30 Jahre doziert. Und dann kam so im Verlaufe der End-80er, Anfang 90er Jahre die Frage nach dem Gewissen immer stärker in den Vordergrund und wurde dann verknüpft mit dem Entscheidungsweg von Pater Franz Reinisch.
Also Sie haben sich begonnen, überhaupt mehr mit dem Gewissen auseinandergesetzt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, denn das Gewissensthema ist ja auch eines der Kernthemen der moraltheologischen Ausbildung.
Ja, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Vielleicht für jene Hörerinnen und Hörer, die Pater Reinisch noch nicht so gut kennen, vielleicht, dass wir das Leben kurz durchgehen. Franz Jägerstätter, der ja ein Jahr nach Pater Reinisch wegen Wehrdienstverweigerung zum Tod verurteilt wurde, ist ja mittlerweile 2007 selig gesprochen worden. Er wurde durch das Beispiel Pater Reinisch in seinem Entschluss bestärkt. Er sagte, wenn ein Priester sich so entschieden hat und in den Tod gegangen ist, dann darf ich das auch tun. Jägerstätter hatte einen ganz anderen Hintergrund. Er war ein Bauer aus Oberösterreich. Aus welchem Milieu stammte Pater Reinisch? Wo und wann wurde geboren? Wo und wie wuchs er auf?
Pater Reinisch war durch und durch Tiroler. Im Vorarlberg geboren, also 1903. Und wuchs auf in Innsbruck, hat dort in Hall zunächst mal die Gymnasialstudien absolviert, dann hat er in Innsbruck die philosophischen Studien begonnen, aber zwischendurch hatte er vor, Jura zu studieren, weil sein Vater auch Jurist war. Er hat sich entschieden, Gerichtsmedizin zu belegen, und zwar in Kiel, in der norddeutschen Hafenstadt, wurde von der Not dieser Hafenstadt derart beeindruckt, dass er zweifelte, ob der juristische Weg der richtige Weg sei, hat dann einen Exerzitienkurs belegt bei einem Jesuiten, und da war klar, er sollte doch Priester werden. Sattelte um in die Philosophie und in die Theologie nach Brixen, wurde 1928 in der Jakobuskirche, also der jetzigen Domkirche in Innsbruck, zum Priester geweiht.
Ja, Sie haben in Ihrem Buch Pater Niederschlag auch eine besondere Episode, nämlich er hatte ja eine Beziehung zu einer evangelischen jungen Frau. Ich glaube, das war für ihn auch nicht ganz leicht, diese Freundschaft, ja, zu beenden vielleicht, oder wie man...
Also Pater Reinisch war wirklich ein Lebenskünstler, auch voller Lebenslust und Vitalität. Er gehörte der CV-Studentenverbindung Leopoldina in Innsbruck an und es wird dort berichtet, dass er also wirklich für Stimmung zu sorgen verstand. Und natürlich verliebte er sich und das war auch noch eine evangelische junge Frau, Ludovica. Und nachdem aber bei ihm klar war, das ist bezeichnend für ihn, hat er einen sehr bewegenden Abschiedsbrief geschrieben und sich ganz ausgerichtet auf das neue Ziel. Und hat die Verbindung zu Ludovica gelöst.
Ja, und er stellte, die Treue war für ihn ganz was Wichtiges. Die Treue zu Gott hat er eigentlich über diese Freundschaft gestellt.
Ja, also der Ruf, Priester zu werden, der hat ihn dann so gepackt und so gebunden, dass er sich auch ganz darauf konzentriert hat und diese Freundschaft gelöst hat.
Also er hat immer wieder, was mir so auffällt in seinem Leben, er hat immer wieder Entscheidungen zu treffen. Also er kommt immer wieder so zu Entscheidungen.
Also Pater Reinisch war ein großer Sucher. Erst einmal, was ist der richtige Berufsweg? Dann ist er Theologe, wird Priester und bereits ein halbes Jahr später wendet er sich an den Bischof von Innsbruck und bittet darum, Palutiner zu werden. Denn von der Brixener Theologiestudentenzeit kannte er einen Palutiner, den Herr Pater Dr. Weikenand, der inzwischen in den USA wirkte. Der schrieb ihm zur Primiz, er hätte ihn sich auch gut als Palutiner vorstellen können. Und dieser kleine Satz, der hat in ihm ungewöhnlich gewirkt, also gebohrt. Und er hat dann entschieden, also bereits ein halbes Jahr nach der Priesterweihe, doch bei den Palutinern einzutreten.
Aber ich glaube, es hat ja schon, wie er da am ersten Abend angekommen ist, war er ja schon ein bisschen schockiert.
Ja, er hat dann gemerkt, dass es nicht so leicht ist. Also er war ja ein Raucher und musste 150 Zigaretten abgeben und auch diese kleinliche Ordnung. Also denn das Noviziat ist ja die Einführungszeit in eine geistliche Gemeinschaft, in einen Orden und die ist sehr, sehr streng geregelt. Und das behagte ihm gar nicht. Nach 3 Wochen wollte er austreten und das ist auch eine interessante Erfahrung für ihn gewesen. Erstmal der Sprung über die Mauer, die Klostermauer, dieser Sprung missglückt. Und dann kommt er an die Lourdes-Statue, denn seine Primizreise, also die Reise unmittelbar nach seiner Priesterweihe, die führte einmal nach Lourdes und zum anderen nach Lisieux, weil die Mutter ihm ein Büchlein über Therese von Lisieux geschenkt hatte und das hat ihn, also diese Spiritualität dieser kleinen heiligen Therese hat ihn gepackt und dann wollte er auch diesen Ort besuchen und die Nähe zu Lourdes, die hat ihn auch sehr bewegt und als er dann zur Lourdes-Statue kommt, wird ihm auf einmal von innen her klar, bleibe und dann ist er geblieben.
Vielleicht wäre auch noch ganz interessant, ich glaube, die Eltern haben ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass er ein Theologiestudium beginnen wird. Ich glaube, das war ja damals für die Eltern auch überraschend.
Oh ja, aber der Vater hat ihm die Möglichkeit geöffnet. Er sagte, wenn dir aufgeht, dass das nichts für dich ist, kannst du immer noch zurückkommen. Also der andere Weg zur Juristerei ist nicht verschlossen.
Und dann bei der Priesterweihe hat die Mutter ihm, glaube ich, ein Geheimnis erzählt.
Ja, das in der Tat. Sie erinnert an eine Szene, die sich in Bozen abgespielt hat, bevor die Familie Reinisch in Innsbruck wohnhaft wohnte sie in Bozen, nur für kurze Zeit, einige wenige Jahre. Und Reinisch ist ein halbes Jahr und während der Fronleichnamsprozession steht die Mutter am Wege, nimmt dann, als das Allerheiligste vorbeikommt, den Kleinen aus dem Wagen, hebt ihn hoch und betet oder bietet dem Allerheiligsten diesen Jungen an. Also wenn er Priester werden soll, dann würde sie ihn schenken, also Gott schenken. Das hat sie aber niemandem anvertraut und sie erst recht nicht dem Franz, damit er nicht unter irgendeinen Druck gerät. Und nachdem er nun Priester geworden ist, da hat sie ihm das gesagt.
Ja, also das war dann natürlich sehr überraschend. Er ist dann bei den Palutinern geblieben. Wie es dann zur Schönstattbewegung kam, wie er diese kennengelernt hat, liebe Hörerinnen und Hörer, davon gleich nach der nächsten Musik. Sie hören die Sendung bei uns zu Gast aus dem Radio Maria Studio in Innsbruck. Thema heute: Pater Franz Reinisch, ein Märtyrer des Gewissens. Wir sind dazu verbunden telefonisch mit Pater Professor Dr. Herbert Niederschlag. Er ist der Postulator im Seligsprechungsverfahren von Pater Franz Reinisch, das am 28. Mai 2013 in der Diözese Trier eröffnet wurde. Ja, Sie haben uns schon von der Musik erzählt, wie Sie auf Pater Reinisch gestoßen sind, nämlich in den 60er Jahren aufgrund eines Films. Sie haben uns auch jetzt das Leben geschildert von Pater Franz Reinisch. Er wuchs in Innsbruck auf, hat dann in Kiel, wollte eigentlich Jura studieren und ist dann in Kiel zum Entschluss gekommen, Theologie und Philosophie zu studieren, also Priester zu werden. Ja, und nach der Priesterweihe, ein halbes Jahr danach, hat er sich schon entschlossen, Palutiner zu werden. Hat da am Anfang schon Schwierigkeiten gehabt, diese strikte Lebensweise ohne Rauchen zu überstehen. Aber er hat sich dann entschlossen, bei einer Lourdes-Statue, nachdem der Sprung über die Klostermauer nicht geglückt war, bei den Palutinern zu bleiben. Ja, er hat dann verschiedene Aufgaben bei den Palutinern übernommen. Wo hat man ihn so eingesetzt?
Ja, zunächst einmal war er ja aufgrund seiner überragenden Begabung Dozent. Er hat im Noviziat sogar noch, nachdem es abgeschlossen war, Philosophie-Vorlesungen gehalten und ist dann gewechselt nach Salzburg. Und dort hat er die theologischen Studien ganz abgeschlossen, wurde dann mehrfach eingesetzt, auch als Spiritual, also als geistlicher Begleiter der Studenten und ist dann auch in die Seelsorge hineingekommen. Und wenige Jahre später, das war 1933, führte ihn der Weg nach Friedberg. Dort haben wir unser Provinzhaus. Und entdeckt eine Zeitschrift, die er bisher nicht kannte, Sal Terre, also Salz der Erde. Und in dieser Zeitschrift hat er zum ersten Mal von der Schönstattbewegung gelesen und war wie elektrisiert. Das war eine kraftvolle, dynamische Erneuerungsbewegung in der Kirche Deutschlands und sie setzte vor allem auf die Bildung, die Befähigung von Frauen und Männern, den Glauben in ihrem Alltag glaubwürdig zu leben und sozusagen auszustrahlen, also apostolisch tätig zu sein. Und das war etwas, wo er sich gerne hineinbegeben wollte. Und ist dann ein Jahr später zu Besuch hier in Fallender gewesen. Und dann musste er noch 4 Jahre warten, ehe er nach Fallender versetzt wurde. In der Zwischenzeit war er häufig zu seelsorglichen Einsätzen in verschiedenen Gegenden Deutschlands.
Was noch bei Pater Reinisch auffällt, dass er sehr viele Versetzungen gehabt hat. Also
ja, er war ein unsteter Charakter. Später, ein Sucher. Und als dann die Nazis an die Macht kamen, da merkten die Oberen sehr rasch, dass er strikte gegen diese Nazi-Ideologie vorging. Er war ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer auf der evangelischen Seite sehr, sehr schnell zu der Überzeugung gekommen, man kann nicht Christ und Nazi sein, sondern entweder oder. Und das war nicht ganz ungefährlich, weil er auch eine laute Stimme hatte und konnte dann bei Diskussionen sehr, sehr scharf argumentieren und auch dafür einstehen, dass das nun tatsächlich also seine Überzeugung sei. Und die Obern wollten ihn schützen und haben ihn auf verschiedenste Positionen zu versetzen versucht, damit er nicht irgendwo dingfest gemacht werden konnte. Oder dass es sich rumsprach und die Gestapo auf ihn aufmerksam wurde. Aber sie war schon vorher auf ihn aufmerksam geworden, etwa in Bruchsal. Dort war ein Palutiner verhaftet worden und er setzte sich entschieden für ihn ein, dass er die Kommunion empfangen konnte und so weiter. Also Pater Reinisch war ein ganz gerader Typ, der für die Obern nicht ganz einfach war. Die Obern, die noch nicht so recht wussten, wie wird sich das Gesamte in Deutschland entwickeln und dergleichen. Und Reinisch hat hier forsch deutlich gemacht, in welche Richtung er denkt. Und er will, dass die Kirche auch so sich entscheidet.
Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die Nazis sogar angesprochen in der ersten Zeit, ich glaube, war das in Bruchsal oder so, ob er nicht die Fronten wechseln möchte.
Ja. Er war also hochgewachsen und war schon einer, der in die Nazi-Riege gepasst hätte. Das war, nachdem er in Winzeln, also das ist in der Nähe von Mannheim gewesen, da hatte er einen Vortrag gehalten und ein Gestapo-Mann hatte auch zugehört. Er wurde dann verhört und die Nazis wollten ihn tatsächlich zu sich hinüberziehen.
Weil er einfach auch sehr, sehr redegewandt war und auch sehr gut predigen konnte, glaube ich.
Ja, und auch argumentieren konnte. Er konnte mit dem Wort sehr gut umgehen.
Typischer Philosoph, oder?
Ja. Er war ein klarer Denker. Nicht?
Ja. Ja, er war ja, also es ist ja auch auffallend, er war 10 Jahre im Orden und diese Begeisterung für die Schönstattbewegung wurde, glaube ich, nicht von allen geteilt. Und da hat auch einmal, irgendwo habe ich das gelesen, da auch einmal so eine Krise gehabt, wo er fast nahe beim Austreten war. Stimmt das?
Ja, also das ist ja typisch für ihn. Also er ist immer bis an die Grenze gegangen und suchte. Und Schönstatt hat ihn schon fasziniert, auch wenn er hier in Schönstatt selbst nicht das also leisten konnte, was er sich von vornherein erwartet hätte. Nachher war das anders. Und die Schönstattbewegung wuchs ungewöhnlich stark und war eine Gegenbewegung zu Hitler, der übrigens die stärkste, die es damals im Deutschen Reich gab. Und Reinisch ist einfach ein hochsensibler Mann gewesen, der noch entschiedener gerne vorgeprescht wäre. Im Süden, das ist interessant, also die Schönstattbewegung ist ja mehr im Norden, in der Nähe von Koblenz, in Fallender, wo ich bin und wo wir unsere Hochschule haben. Und im Süden dagegen waren einige sehr auf Schönstattseite, aber andere sehr kritisch. Und in diese Spannung ist Reinisch noch zusätzlich bisweilen hineingeraten, sodass er auch deswegen versetzt wurde, weil er sich sehr entschieden für Schönstatt eingesetzt hat.
Ja, Sie haben schon gesagt, die Versetzungen. Schwierig wurde es dann, als er ein Predigtverbot bekommen hat, am 12. September 1940. Das bedeutete, dass man ihn bald einmal auch einziehen wird in die Wehrmacht, oder?
Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Datum in seiner Lebensgeschichte. Denn Kraft des Konkordates durften Pfarrer, also Priester, die eine Pfarrei übernahmen, nicht in den Krieg eingezogen werden. Und jetzt durch das Predigt- und Redeverbot war es Franz Reinisch nicht mehr möglich, eine Pfarrei zu übernehmen. Jetzt wurde es für ihn gefährlich. Er konnte jederzeit eingezogen werden und in dieser Zeit haben ihn die Obern sehr häufig versetzt und versuchten aufgrund der häufigen Versetzung Reinisch den Fängen des Einberufenwerdens zu entziehen.
Ja, leider ist das nicht gelungen. Ich würde sagen, wir machen eine Musikpause und reden dann darüber, wie er sich dieser Einziehung oder diesem Bereitschaftsbefehl, wie es ihm da gegangen ist, wie er damit umgegangen ist. Aber davor etwas Musik. Thank you. Sie hören die Sendung bei uns zu Gast aus dem Radio Maria Studio in Innsbruck heute über Pater Franz Reinisch, ein Märterer des Gewissens. Wir sind verbunden mit Pater Professor Dr. Heribert Niederschlag. Er ist der Postulator im Seligsprechungsverfahren von Pater Franz Reinisch. Vor der Musik haben wir schon angesprochen, er wurde sehr oft versetzt, eben um ihn aus dem Schussfeld der Nazis zu nehmen. Pater Reinisch hat ja schon sehr früh klar erkannt, dass Nazi sein und Christ sein, dass das nicht möglich ist, hat das auch immer wieder gesagt und hat auch in den Predigten oft sehr deutlich gesprochen. Das hat dann dazu geführt zum Predigtverbot. Das machte dann auch möglich, dass er in den Krieg eingezogen wird, weil wenn er als Pfarrer nicht mehr arbeiten kann, durften Geistliche eingezogen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und es ist dann so weit gekommen, Pater Niederschlag, der erste Bereitschaftsbefehl war dann, glaube ich, im März 1941. Ich glaube, zu dieser Zeit war er auch in Schönstatt, oder?
Ja, er war in Schönstatt und es trifft ihn natürlich wie ein Schlag. Er geht sofort in das von ihm häufig besuchte Kapellchen von Schönstatt und betet. Und er ist immer wieder dort zu finden. Stundenlang ringt er, denn ihm wird klar, wenn er den Fahneneid verweigert, ist es um sein Leben geschehen. Darauf stand Todesurteil, die Todesstrafe. Und im Vorfeld war ihm immer wieder klar und hat das auch offen gesagt, ich werde den Fahneneid nicht leisten. Jetzt aber wurde es ernst. Und das ist eine neue Situation. Und er hat sich dann mit der Zeit durchgerungen und hat dann vor allem die Kraft aus diesen Besuchen in dieser Gnadenkapelle gewonnen, nun entschieden, den Fahneneid zu verweigern.
Ja, und ein Jahr später, im April, hat er dann den Stellungsbefehl bekommen. Und er ist davor noch heimgereist zu seinen Eltern nach Innsbruck. Das ist, glaube ich, auch sehr berührend, wenn man das liest, wie er das den Eltern beigebracht hat.
Ja, er besucht die Eltern, um sich zu verabschieden. Und sie haben häufig den Westfriedhof besucht als Familie.
In Innsbruck, ja.
In Innsbruck. Und dort hat er dann, als er bei der 13. Station steht, vor sich hingesagt, ach, wo werde ich wohl einmal begraben sein? Der Mutter fällt auf, dass er so verändert ist und sie fragt nach und dann erklärt er den Eltern, er würde den Fahneneid verweigern, dass die Folge wäre sein baldiger Tod. Und die Eltern sind jene, ganz eigenartigerweise, die Reinisch bestärkt haben. Die Mutter schrieb noch ins Gefängnis hinein, Franzl, bleib stark. Pater Kentenich, den er auch gefragt hat, er sagt, wenn es deine Gewissensentscheidung ist, dann muss dem Gewissen gehorcht werden. Er hat ihm die Freiheit gelassen, war nicht dagegen, aber auch nicht dafür. Aber die Eltern und der Gefängnispfarrer Heinrich Kreuzberg, die standen ihm sehr zur Seite.
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, Pater Kentenich ist ja der Gründer und ja, der hat die Schönstatt-Bewegung gegründet und auf den hat Pater Reinisch sehr gehört. Interessant, dass er sagt, ja, wenn es Gewissensentscheidung ist, dann muss man es tun. Er ist dann vielleicht für die Hörer auch noch ganz interessant. Also wir haben das Studio im Redemptoristenkloster in Innsbruck und er hat die Messe, bevor er nach Bad Kissingen in die Kaserne gereist ist, hat er hier in der Redemptoristenkirche, in der Herz-Jesu-Kirche hier gefeiert. Ja, er ist dann einen Tag später eingerückt, ganz bewusst, und hat dort, glaube ich, keinen Hehl daraus gemacht, dass er eigentlich den Fahneneid verweigern wird, oder?
Er hat das von vornherein klipp und klar gesagt, hat übrigens, ehe er an dem Wachposten vorbeigeht, sich von seinen letzten Zigaretten getrennt und dann sagt er den Soldaten dort, die ihm begegneten und die ihn in Empfang nahmen. Also, dass er auf einen Mann wie Hitler niemals den Fahneneid leisten würde. Und man hat das zunächst mal als Scherz angesehen, er solle mal in Ruhe schlafen. Aber er hat dann dem wachhabenden Offizier das so deutlich gemacht, dass er doch merkte, hier ist eine Entscheidung, die offensichtlich sehr überlegt ist und die fest ist. Er wurde, es blieb nichts anderes übrig, verhört. Man hatte übrigens auch noch den Geistlichen herbeigerufen, der ihn überreden sollte, aber die Entscheidung stand bei Reinisch fest. Dann wurde er nach Würzburg überführt, dort auch verhört und trifft dort auf einen jungen Gerichtsoffizier, der ihm goldene Brücken gebaut hat. Er wollte ihn retten. Und schließlich offenbart er Reinisch, dass er, also dieser Offizier, aus einem katholischen Hause stammt und selbst einmal Priester werden wollte. Und nun müsse er etwas tun, was seine Mutter für eine schlimme Sünde ansehe, nämlich die Unterschrift setzen, damit er dann nach Berlin überführt würde und am Ende stünde der Tod. Er hätte sehr, sehr gerne Reinisch gerettet, aber Reinisch sagt, ich kann es einfach nicht. Ich muss diesen Weg gehen.
Ja, für mich als Jugendliche waren auch sehr interessant. Er hat im Gefängnis, glaube ich, auf Anregung des Gefängnispfarrer Kreuzberg, der ihn sehr verständnisvoll begleitet hat, Schriften verfasst. Eine, glaube ich, ist im Angesicht des Todes, oder?
Ja, also Kreuzberg hat ihm den Rat gegeben, der möge Reinisch, möge doch seine innere Entwicklung nachzeichnen. Und das war ein sehr guter Rat, denn dadurch, dass er sich selbst einmal den Weg verschriftlicht hat, wenn man ja etwas ausdrückt, dann beeindruckt es auch selbst. Man wird sich klarer. Dadurch wurde er immer klarer, hat die Argumente noch einmal abgewogen, für und wider. Und dieses kleine Büchlein im Angesichte des Todes ist ein wunderbares Zeichen und Zeugnis für den inneren Entwicklungsweg von einem jungen Mann, der genau weiß, der Tod wird bald einbrechen.
Und in diesem Buch legt er auch ganz klar seine Entscheidung dar zur Eidverweigerung. Er versucht auch, den Verdacht des Ungehorsams zu entkräften. Vielleicht kann man da ein bisschen ausführen.
Wir können uns kaum noch in jene Situation hineinversetzen, die in den 30er, 40er Jahren herrschte. Man kann sagen, die vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil herrschte. Da war das Wort des Vorgesetzten fast wie der Wille Gottes. Wenn die Vorgesetzten, erst recht, wenn ein Bischof, ein Priester etwas sagte, dann hatte man das zu tun. Das war selbstverständlich, dass der Gehorsam darin bestand, zu tun, was derjenige, den man an der Stellvertreter Gottes wähnte, das war eben ein Bischof, wenn der einem befahl oder einem die dringende Bitte vorlegte und man es verweigerte, das wäre höchst gefährlich. Nun hat der Provinzial, das war für Reinisch sozusagen der Bischof, also der Vorgesetzte, und nicht nur er, sondern die gesamte Provinzleitung hatte entschieden sich gegen Reinischs Entscheidung gewandt und ihn aufgefordert, den Fahneneid zu leisten. Und nun kommt Reinisch in diese schlimme Spannung. Dem Verdacht, ungehorsam zu sein, musste er entkräften und er musste deutlich machen, dass es einen gibt, dem er eigentlich gehorsam sein muss. Und das war eben für ihn Gott. Und diesen Willen Gottes glaubte er im Gewissen zu entdecken. Und diese Spannung hat er immer wieder reflektiert. Aber die Zeit war noch nicht reif genug, um damit umzugehen. Und er gilt eher in den Augen der Vorgesetzten als einer, der jedenfalls nicht gehorsam war.
Ja, und auch die staatliche Autorität wurde eben als gottgewollte Autorität gesehen.
Ja, das ist, es kommt noch hinzu, Römer 7, jede Autorität kommt von Gott. Und also da gibt es, oder auch was rheinisch vorgehalten wurde, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Gott, was Gottes ist und dergleichen. Rheinisch hat das alles auf sich wirken lassen und man muss ja auch bedenken, er war allein in der Todeszelle, bereits zum Tode verurteilt und muss vor diesem dunklen Hintergrund seinen Weg reflektieren und er ist immer wieder von Neuem mit durchgegangen. Ende Juli 1942, also am 7. Juli, fällte das Reichskriegsgericht das Todesurteil und drei Wochen später hat er noch einmal den gesamten Entscheidungsweg reflektiert, ob er nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Und dann kommt er auch auf eine biblische Begründung, die ihn bestärkt hat, das wird wohl der richtige Weg sein.
Ja, also das Gewissen war ja damals, ja, das war, wie ist das heute? Wie sieht man heute das Gewissen?
Also damals war das Gewissen, nicht theoretisch. Theoretisch war es immer von höchstem Rang. Aber wenn man etwa die Theologie eines Thomas von Aquin studiert und kommt auf das Gewissen, dort gibt es sogar eine Stelle, wenn mein Gewissen mich auf einen Weg führt, den ich gehen soll, dann muss ich diesen Weg gehen, selbst wenn ich von der Kirche exkommuniziert würde. So in diesem Rang war das Gewissen theoretisch schon, aber praktisch war es eben nicht so. Da war eher das Gewissen eine Gehorsaminstanz. Das, was von oben, also so, das war so das Bild, das einen begleitete, von oben wird es gesagt und ich habe hinzuhören und zu gehorchen. Und in England wurde mal ein Kardinal gefragt, ja, was soll denn der Laie tun? Was ist denn die Aufgabe? Nicht? Und dann kommt eben to pay to, and to obey, also zu zahlen, allenfalls noch to pray, zu beten, and to obey und zu gehorchen. Nicht? Und erst im Zweiten Vatikanum kommt es zu einem völligen Umbruch im Bewusstsein, im sittlichen Bewusstsein. Denn da war auch ein vorbereiteter Text, wo verfestigt werden sollte, wie ich es eben angedeutet habe, dass das Gewissen Gehorsamsinstanz ist. Man hat hinzuhören, zu unterscheiden und dann zu gehorchen. Und dort kommt es zu einer sehr heftig geführten Diskussion, und man findet in der Pastoralkonstitution, in dem Nummer 16, dann die Umschreibung, das Gewissen ist das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit seinem Gott. Und der damals junge, hochbegabte und hoch angesehene Theologe Josef Ratzinger hat diese Stelle kommentiert und auch in seinem Kommentar ganz klar geschrieben, das Gewissen steht über dem Papst. Der Papst, die Bischöfe, die Priester, Eltern und die Autoritäten, sie können anraten. Aber das Gewissen ist jener Hort der Freiheit, in dem ich vor Gottes Angesicht selbst entscheiden muss und entscheiden darf. Und das hat Rheinisch schon vorher gewittert und gespürt, dass da eine Instanz in uns ist, der er sich verpflichtet glaubte.
Wobei, aber ich glaube, so eine Gewissensbildung auch erforderlich ist, oder? Das ist, weil sonst kann jeder sagen, wenn jetzt irgendwo andere Meinung ist.
Ja, natürlich, das ist das A und O. Man kann sich im Gewissen vieles vormachen. Also hier flüstert nicht nur der Heilige Geist ein, sondern auch der Teufel. Und Rheinisch hat die Gewissensentscheidung immer verknüpft mit einer, wie er es nannte, hochgradigen Geistesbildung, also er meinte damit die Gewissensbildung, dass wir emotional, intellektuell und auch vom Willen her uns immer wieder neu trainieren, das auch einzulösen, was wir eigentlich sollen.
Ja, also Sie haben schon gesagt, nach dem Zweiten oder im Zweiten Vatikanum ist dann eben ein neues Verständnis von Gewissen aufgekommen. Eben das ist der Ort, wo der Mensch mit Gott allein ist. Trotzdem fragt man sich jetzt schon, die Seligsprechung von Pater Franz Reinisch hat erst im Mai 2013, der Seligsprechungsprozess erst im Mai 2013 wurde eröffnet. Warum eigentlich so spät?
Das liegt vorwiegend in meinen Augen auch daran, das hat man auch im Seligsprechungsprozess von Franz Jägerstätter erkennen können, dass das Bewusstsein einfach noch nicht reif genug war, um einen solchen Mann zu verstehen. Man hat ihn als einen Exoten angesehen oder einen, der so als aus sturer Gesinnung sich in eine Überzeugung hinein verrannt hat und hat da nicht mit sich reden lassen. Erst im Laufe der 60er, der 70er Jahre ist die Bereitschaft gewachsen, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, dass einer gegen alle steht und dass dieser eine wirklich überlegt eine Position vertreten hat, die eigentlich viel, viel mehr hätten vertreten sollen und müssen.
Ja, jedenfalls schön, dass es seit dem Mai 2013 der Seligsprechungsprozess läuft. Was jetzt so ein Seligsprechungsverfahren bedeutet, was es ist und was uns Pater Franz Reinisch gerade in unserer Zeit auch zu sagen hat, davon sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Sie hören die Sendung bei uns zu Gast aus dem Radio Maria Studio in Innsbruck. Heute zum Thema Pater Franz Reinisch, ein Märtyrer des Gewissens. Wir sind verbunden mit dem Postulator im Seligsprechungsverfahren, das seit Mai 2013 läuft, mit Professor Pater Dr. Heribert Niederschlag. Ja, vor der Musik haben wir schon gesprochen, dass eben sich im Zweiten Vatikanum die Bedeutung des Gewissens, ja, kann man schon fast so sagen, verändert hat. Also es ist der Ort, wo Gott allein ist, wo der Mensch allein ist mit seinem Gott, dass ich es richtig sage. Und trotzdem hat der Seligsprechungsprozess von Pater Franz Reinisch eben erst spät begonnen, weil eben die Zeit einfach noch nicht reif war, um ihn zu verstehen, dass er da als einziger Priester in dieser Zeit den Fahneneid auf Hitler verweigert hat. Ja, Pater Reinisch, wir haben schon gesprochen, hat dies in seinen Schriften im Gefängnis sehr viele Gründe dargelegt, warum er zu dieser Entscheidung kommt. Er hat da auch das Neue Testament zu Hilfe genommen und das auch biblisch begründet, oder?
Ja, also zu meiner großen Überraschung hat er eine seiner Hauptbegründungen in der Szene des 12-jährigen Jesus im Tempel gesehen. Der 12-jährige Jesus, so hat ihn Reinisch verstanden, war nun mündig gesprochen worden. Das war so mit 12, 13 Jahren bei den jungen Burschen der Fall. Und bis dahin waren die Entscheidungen oder das, was er unterlassen hat, Sache, die in der Verantwortung des Vaters lagen. Von jetzt an aber wurde Reinisch eben in die Freiheit versetzt und ihm wurde deutlich gemacht, nicht mehr die Eltern, sondern er selbst müsse für seine Entscheidungen einstehen. Und das hat er Jesus sofort auf die Spitze getrieben. Und es ist doch, man könnte es so annehmen, ein Zeichen guter Erziehung, wenn der Junge dann zu den Eltern hingeht und sagt, ich bleibe jetzt im Tempel, ob ihr einverstanden seid oder nicht, ich möchte hier bleiben. Die hätten gewusst, wo er ist. Jesus lässt seine Eltern ins Messer der Angst, der Sorge laufen. 3 Tage suchen sie ihn voller Sorge, voller Schmerzen. Und dann bricht aus Maria auch heraus, Kind, wie konntest du uns das antun? Und Jesus hat sich nicht entschuldigt, sondern hat gegengefragt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und diese Szene ist für Reinisch sozusagen zu einer Richtschnur geworden. Er sagte sich, normalerweise gehorchen wir den Bräuchen, dem, was die Eltern erwarten und dergleichen. Aber es kann auch einmal eine ganz besondere Berufung mich treffen und Jesus muss wohl vom Vater diesen Impuls empfangen haben, bleibe im Tempel, ganz gleich, was auch geschehen mag, bleibe da. Und das tat Jesus und nun schreibt er im Anschluss an diese Szene, Reinisch im Anschluss an diese Szene, sehr zum Kreuz der Vorgesetzten wird es in den kommenden Jahren häufiger vorkommen, dass Einzelne eine ganz besondere Berufung empfangen, die von den anderen gar nicht verstanden wird, die aber eingelöst werden muss. Und in diesem Zusammenhang kommt er dann zu seiner Vision von Kirche. Er schreibt, und das war damals nicht ganz ungefährlich, weil man die Kirche nicht zu kritisieren hatte, bisher war die Kirche wie ein geschlossener Block. Das hat ungemein auf andere gewirkt, aber diese Geschlossenheit war zu Lasten der persönlichen Entfaltung der Einzelnen. Er spürt eine Zeit heraufkommen, wo diese innere Geschlossenheit aufbröselt, der Einzelne sich so in den Vordergrund schiebt, dass die Gemeinschaft gar nicht mehr erkennbar wird und meint, diese Entwicklung muss durch und ausgestanden werden, bis dann die Idealgestalt der Kirche aufscheint, dass die Kirche jene tragende und prägende Gemeinschaft ist, die sozusagen den Freiraum für die Entfaltung der Einzelnen sichert. Und wenn der Einzelne sich gesund entfaltet, wird er alles dran setzen, um die Gemeinschaft wiederum innerlich zu stützen und zu stärken. Eine großartige Vision, die Reinisch in diesen Tagen Ende Juli aufgestrahlt ist und die von Neuem deutlich macht, es kann die Spannung zu Vorgesetzten einen treffen, aber ich muss meinem Gewissen folgen. Und Reinisch hat darin die Kraft und auch die erneuernde Quelle der Kirche empfunden, wenn die Einzelnen sich ihres Gewissens, ihrer Gewissenswürde von Neuem bewusst werden.
Ja, da könnte man noch lange reden. Vielleicht müssen wir da mal eigene Sendung machen. Die Zeit läuft uns davon. Ich würde jetzt gerne noch fragen, wie ist der momentane Stand des Seligsprechungsverfahrens?
Ja, also nachdem eröffnet worden ist, wird jetzt eine Dokumentation seines Lebens und Wirkens verfasst. Das liegt an mir. Und wenn ich die abgegeben habe und sie von der historischen Kommission auch überprüft worden ist, dann kann der Prozess in der Diözese Trier abgeschlossen werden. In der Diözese Trier wird er deswegen geführt, dieser Prozess, weil Rheinisch hier in Fallenda in Schönstadt neben der Gnadenkapelle beerdigt ist. Und wenn dieser Prozess dann nach Rom überführt wird, dann ist zu hoffen, dass auch dort bald dieser Prozess abgeschlossen werden kann und dem Seligsprechungsprozess der Seligsprechung nichts mehr im Wege steht.
Kann man da sagen, welcher Zeitrahmen? Das ist wahrscheinlich schwierig, gell?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil viele, viele Prozesse anhängig sind und ich kann nur hoffen, dass es schon bald ist.
Ja, eben, jemand wird auch selig gesprochen, weil er uns was zu sagen hat oder sie uns was zu sagen hat. Was können wir in der heutigen Zeit von Pater Franz Rheinisch lernen? Vielleicht ganz kurz.
Ja, jeder Selige ist ein Geschenk des Himmels, aber auch zugleich ein Vorbild. Und das, was er zu sagen hat, ist die klare Ausrichtung an unserem Gewissen. Das heißt, dass wir als freie Menschen auch zu jener Freude hinfinden, die uns Jesus versprochen hat.
Ja, vielen Dank, Pater Professor Dr. Heribert Niederschlag, dass wir diese Sendung heute machen konnten mit Ihnen, den Postulator im Seligsprechungsverfahren. Ja, Sie werden ja auch im November, glaube ich, in Tirol sein und über Pater Franz Rheinisch sprechen, oder?
Ja, also das wird am 12. November abends, ich glaube, um 19 Uhr sein.
Ich glaube, am 12. November in Hall. Wenn Sie da nähere Informationen brauchen, ich glaube, auch in der Pfarre in Hall kann man sich da erkundigen. In Hall hat ja Pater Franz Rheinisch das Gymnasium besucht, deswegen auch Hall, eine wichtige Station in seinem Leben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Magdalena Plattner. Pfiat Gott, auf Wiederhören.